Themen ins Decken, Leben gestalten.
Die einen sehnen sich nach Palmen und Strand in der Südsee, die anderen wollen nach Kanada oder Australien. Doch Endstation Sehnsuchtländer, die scheint es auch ganz woanders zu geben, zum Beispiel im Westen Afrikas. Dr. Claudia Windhoch hat in Mali das Land ihrer Träume gefunden. Über Mali und über ihre Arbeit dort geht es diesmal in Mission Aktuell. Christian Veit begrüßt Sie herzlich dazu.
Bismillah, neba folo vienla. Und das heißt, ich begrüße euch hier aus Wien und Gott segne euch.
Claudia Windhoch, 1973 in Wien geboren, lebt seit September 2003 in Mali. Das riesige Land im Westen Afrikas ist dreimal so groß wie Deutschland, hat aber nur 13 Millionen Einwohner. Die Hälfte davon ist jünger als 15 Jahre, 31 Sprachen werden hier gesprochen. Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt. Dazu kommen immer wieder Dürrekatastrophen und eine unzureichende medizinische Versorgung. Ein Grund dafür, warum auch die durchschnittliche Lebenserwartung bei nur 48 Jahren liegt. Eine von drei Frauen stirbt bei der Geburt und die Frauen, die nicht sterben, haben durchschnittlich 7 Kinder. 900 medizinische Ambulanzen stehen zum Beispiel 1000 Koranschulen gegenüber. Auch mit der Einhaltung der Menschenrechte sieht es nicht gut aus. Polygamie, erzwungene Hochzeiten und die fast durchgängige Beschneidung von Frauen sprechen eine deutliche Sprache. Und trotzdem. Claudia Windhoch hat, wie schon erwähnt, mit Mali das Land ihrer Träume gefunden. Wie sie dort hingekommen ist, was sie dort tut und was sie noch alles vorhat, das hören Sie in den kommenden knapp 30 Minuten. Claudia, wir unterhalten uns heute ein bisschen über Mali. Das ist deine neue Heimat sozusagen. Du bist seit September 2003, bist du jetzt unten in Mali. Kannst du vielleicht am Anfang kurz mal Mali beschreiben? Was sind so die Besonderheiten des Landes? Wie kann man sich das vorstellen?
Also Mali ist ungefähr 20 Mal so groß wie Österreich, ist eines der ärmsten Länder der Welt, hat 13 Millionen Einwohner, von denen die Hälfte unter 15 Jahre alt ist. Und das halbe Land liegt auch in der Sahara im Norden. Timbuktu ist an der Grenze. Das heißt, die 13 Millionen sind alle südlich davon. 2/3 der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Jahreseinkommen ist durchschnittlich 150 Euro. Und Hälfte der Männer können lesen und schreiben. 1/3 der Frauen können lesen und schreiben. Und 1/3 der Frauen stirbt auch beim Kinderbekommen. Und wie gesagt, ein armes Land, hat auch sehr viel Dürren mitgemacht und die Leute sind abhängig von Landwirtschaft und Fischfang. Lebenserwartung ist ungefähr 48 Jahre.
Klingt nicht so nach Traumland auf den ersten Blick. Wie schaut es eigentlich kulturell aus? Kann man so die Kulturen vergleichen, irgendwie auch die westliche Zivilisation, die wir hier kennen und eben die in Mali? Was sind so die augenfälligsten Unterschiede?
Also es gibt ungefähr 30 verschiedene Völkergruppen in Mali und es gibt ein Volk, das heißt, die heißen die Dogon, die sehr bekannt sind, auch also weltweit für ihre Masken und Tänze. Vom Lebensstil her, also ist natürlich schwer zu vergleichen mit unserer westlichen Welt. Es gibt nur Strom und Wasser in den Städten, am Land gibt es das nicht. Und die Lebensverhältnisse sind wirklich sehr einfach. Die Häuser sind meistens aus Lehmziegel gebaut. Und mit einem Raum, wo man dann auf so Strohmatten schläft und im Freien kocht mit Brennholz. Und sonst gibt es eigentlich nichts in diesen Dörfern. Ne?
Wie vertreiben sich die Menschen zum Beispiel die Freizeit?
Also das Einzige, was sie haben oft, sind Radios. Und es gibt kleine lokale Sender, die auch in ihren Muttersprachen Sendungen machen. Und das ist eigentlich das Einzige, was sie haben. Und sonst arbeiten sie wirklich sehr hart den ganzen Tag. Auch die Kinder, sobald die Kinder stehen können, werden sie eingesetzt am Feld, zu Hause. Und die Frauen arbeiten auch sehr hart und mehr als die Männer noch. Die Männer sitzen oft da und schauen den Frauen zu. Aber auch Felder bestellen ist sehr harte Arbeit, weil das Land so trocken ist. Monatelang regnet es nicht und dann regnet es wieder einige Monate so viel, also dass die in den Städten zum Beispiel die Straßen alle unter Wasser sind, wo dann auch Moskitos sehr viele gibt und die Leute schon auch sehr drunter leiden.
Das heißt, es gibt auch Malaria dort?
Ja, Malaria ist ein großes Problem. Viele Menschen sterben auch an der Malaria, weil es kaum ärztliche Versorgung gibt. Es gibt mehr islamische Schulen als Ambulanzen. Es gibt immer wieder Aktionen, wo man Moskitonetze austeilt, die imprägniert sind an schwangere Frauen zumindest, um die Kindersterblichkeit ein bisschen unterzudrücken. Aber generell funktioniert es nicht gut. In manchen Regionen sind so viele Moskitos, dass man nicht einmal im Freien sitzen kann. Man muss immer unter einem Netz sitzen, also in der Regenzeit. Cholera ist auch ein Problem, immer wieder Ausbrüche und Würmer und alle möglichen Krankheiten.
Aber du hast die nötigen Medikamente dagegen, die befinden sich in deinem Arzneimittelschrank.
Ich habe alle Impfungen, die man sich nur vorstellen kann und auch Medikamente, weil Einheimische auch sich keine leisten können, muss man schon schauen, dass man wenigstens helfen kann. Ein kleiner Maßstab.
Hast früher gesagt, dass die Bevölkerung sehr hart arbeitet. Da geht es also nicht darum, dass man sich irgendeinen bestimmten Luxus schafft, sondern da geht es wahrscheinlich ums blanke Überleben, oder?
Das ist richtig, ja. Es geht ums Überleben. Wie gesagt, die Felder sind in der Trockenzeit, sind derart hart der Boden, ja, dass es sehr lange dauert und es ist sehr schwere Arbeit ist, überhaupt zu pflügen, was dann viele auch nicht mehr machen wollen und warten auf den ersten Regen, dann ist es wieder zu spät. Und dann oft durch die vielen Dürren, die es gegeben hat, dann gibt es überhaupt keine Ernte. Und wenn es keine Ernte gibt, gibt es nichts zum Essen und auch nichts zu sehen im nächsten Jahr. Das hat erst jetzt letztes Jahr Probleme gegeben in manchen Regionen aus dem Grund. Und die Regierung versucht dann zwar zu helfen, hat aber selber auch kein Geld und wirklich keine Mittel, um wirklich zu helfen.
Das heißt, es verhungern auch Menschen in Mali regelmäßig.
Ja, also verhungern zumindest die Kinder, wenn man sie ansieht, sieht man die Unterernährung, ja, wie wir es eh vom Fernsehen kennen, auch die Bilder mit den großen Bäuchen und weil sie auch einseitig die Ernährung ist und nicht das bekommen, was sie brauchen.
Du bist, wie gesagt, im September 2003 hingefahren nach Mali. Nicht das Traumland, das man sich so vorstellt, wenn man irgendwo hingehen will, auch als Missionar hingehen will, wie du das ja auch gemacht hast. Du hast dich viele Jahre darauf vorbereitet. Du hast Afrikanistik studiert. 8 Jahre bevor du im letzten September hingekommen bist, hast du dich schon darauf vorbereitet, nach Mali zu gehen. Was hat dich eigentlich so fasziniert an diesem Land? Was hat dich so hingezogen?
Das ist eine schwierige Frage. Letztendlich war es der Herr, der mich dorthin berufen hat. Ich habe mein erstes halbes Jahr als Christin habe ich in Paris gelebt und ich habe immer Französisch sehr gern gehabt und habe dort eine Missionarin gehört, die über Afrika gesprochen hat. Und so bin ich eigentlich auf Afrika gekommen, bin dann zurückgekommen und habe gespürt, dass Gott mich wirklich ruft, nach Afrika zu gehen, ins Französischsprachige. Und habe dann jemanden getroffen, der Afrikanistik studiert hat. Und es war zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Studium begonnen habe, wo es dann klar geworden das ist, dass Mali das Land ist, durch gewisse Umstände. Ich habe damals Wycliffe Bibelübersetzern gespendet und diese Spende wurde weitergeleitet an jemanden in Mali. Und da habe ich zum ersten Mal von Mali gehört. Und zur gleichen Zeit, wie ich das Studium begonnen habe, habe ich dann festgestellt, dass eine der drei Sprachen, die ich zur Wahl hatte als Erstsprache, war eine von der malischen Sprache. Und dann auch meine Zweitsprache im Afrikanistikstudium war auch eine der malischen Sprachen. Und das ist eigentlich das Volk, das mir immer am meisten am Herz gelegen ist. Weil dieses Volk, das sind die Fulbe oder Fulani, die haben den Islam verbreitet in ganz Westafrika. Sind heute noch Halbnomaden und ganz, ganz wenige Christen unter diesem Volk.
Und wie leben die ihren Glauben? Sind das sehr strenge Moslems? Muss man sich vor denen fürchten jetzt als Christ?
Sie sind an und für sich schon strenge Moslems, gleichzeitig aber doch sehr offen anderen gegenüber. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, alle Völker in Mali sind sehr freundlich. Die UN hat auch so eine Umfrage gemacht und Mali war eins der drei Länder mit den glücklichsten Menschen der Welt. Also die Leute sind freundlich, offen und haben auch den Islam angenommen zusätzlich zu ihren Naturreligionen. Also sie sind nicht nur Moslems und lehnen alles andere ab, sondern sie nehmen eigentlich alles zusätzlich an, was in ihr Lebensstil hineinpasst. Das Schwierige an den Fulbe oder Fulani ist, dass die eben Nomaden sind und herumziehen. Und so haben sie auch den Glauben, den muslimischen Glauben verbreitet in ganz Westafrika.
Prozent Moslems, 9% Anhänger von Naturreligionen und nur 1% Christen. So sieht die religiöse Verteilung in dem westafrikanischen Land Mali aus. Claudia Windtoch aus Wien lebt als Christin seit September 2003 in der Hauptstadt Bamako, wo sie unterrichtet. Hitze, Dürre, Armut und Hunger. Für die meisten Europäer wäre ein längerer Aufenthalt in einem solchen Land wohl undenkbar. Nicht so für Claudia Windtoch. Als du jetzt letztes Jahr im September aus dem Flugzeug geklettert bist in Mali, was waren da so deine Gedanken? Du hast im Vorgespräch gesagt, du weißt nicht, wie lange du dort bleiben wirst, also Gott wird dich da führen. Aber was sind so die Gedanken, wenn man zum ersten Mal da landet und weiß, die nächste Zeit wird man jetzt da bleiben?
Es war eigentlich sehr spannend, weil es war vorher schon einmal in Mali gewesen, 5 Jahre vorher. Und damals in 1999, wie ich angekommen bin, war es, wie wenn ich nach Hause gekommen wäre. Also ich habe mich so gefühlt, dort gehöre ich hin. Und jetzt, also letztes Jahr, war es so, dass ich ja eigentlich nicht genau gewusst habe, wie, wo, was, wann, wenn ich ankomme. Ich habe gewusst, der Schuldirektor wird mich abholen, wo ich eben jetzt unterrichtet habe. Und der hat mich dann in einem Klassenzimmer in der Schule untergebracht, die ersten Nächte, was recht spannend war, bis ich dann eine Wohnung gefunden habe. Und der Herr hat mir die Tür geöffnet nochmal. Ich habe gewusst, er ist bei mir und er ist an meiner Seite. Und solange ich ihm nahe bleibe, dann habe ich nichts zu befürchten. Und dann führt er mich. Und es war recht einfach spannend zu sehen, was passiert als nächstes und wie wird es dann wirklich gehen.
Du hast gerade gesagt, dass sich der Schuldirektor abgeholt hat. Also du hast dich auch beworben für eine Schule dort. Was sind jetzt ganz konkret deine Aufgaben? Es hat sich ja letztes Jahr relativ spontan dann ergeben, dass du nach Mali gekommen bist. Wie ist das gegangen damals? Und was machst du jetzt eben dort?
Also ich war zu der Zeit in Amerika und mein Studium in Amerika ist zu Ende gegangen und ich habe gebetet, Herr, öffne mir die Tür nach Mali. Und einer meiner Lehrer hat noch gesagt, das wird schneller gehen, als du denkst, was ich dann eigentlich gar nicht gedacht habe. Und es war dann einfach so, ich war in Kanada und habe dort eine alte Freundin getroffen, die auch in Afrika Missionarin war. Und dann habe ich mit der gesprochen und habe mir gedacht, na, vielleicht könnte ich unterrichten in Mali. Auf diese Weise hätte ich ein Arbeitsvisum und gleichzeitig würde ich viele Leute kennenlernen. Und habe dann im Internet nach einer Schule dort gesucht und habe 2 gefunden. Und eigentlich muss ich sagen, bin ich heute sehr überrascht, dass diese Schule überhaupt eine Internetseite hat, weil das eine kleine Privatschule ist. Ich habe der dann ein E-Mail geschickt, habe gesagt, diese Fächer unterrichte ich, braucht sie vielleicht einen Lehrer. Und der hat innerhalb von Stunden mir zurückgeschrieben, wir brauchen unbedingt einen Deutschlehrer, am 1. Oktober geht die Schule los. Und zuerst war mir das ein bisschen zu schnell, aber dann habe ich schnell erkannt, dass das doch die Gebetserhörung war. Und das ist eben eine kleine Privatschule in der Hauptstadt, in Bamako. Privatschule bedeutet in Mali, dass statt 150 Kinder nur 50 Kinder in einem Klassenzimmer sind. Aber es ist eine arme Schule, die Klassenräume sind nicht einmal noch fertiggestellt eigentlich. Die Kinder haben keine Bücher, sie bekommen von der Schule ein Heft pro Schulfach. Es ist eigentlich nicht zu vergleichen mit Österreich, wenn man hier in Österreich unterrichtet oder dort, es ist überhaupt kein Vergleich. Die Kinder sind einerseits nicht gewohnt, Hausaufgaben kennen sie überhaupt nicht. Oft können ihre Eltern weder lesen und schreiben und sie haben auch die Unterstützung daheim nicht. Und ich frage mich oft, warum sie eigentlich in der Schule sind. Und nachdem die sich auch keine Bücher haben, die meisten, muss man alles an die Tafel schreiben. Und alles, was man als Lehrer hat, ist eine Tafel und Kreide und sonst eigentlich nichts.
Aber das heißt, dass diese Schüler auch Schulgeld bezahlen müssen. Also die Eltern sind offensichtlich schon dahinter, dass ihre Kinder dorthin gehen und auch was lernen, oder?
Ja, sie müssen Schulgeld bezahlen. Es ist also für unsere Begriffe natürlich nicht sehr viel, aber es ist ungefähr ein Lehrergehalt. Ein monatliches Lehrergehalt ist das, was sie im Jahr zahlen. Aber man fragt sich dann oft, warum die Kinder dort sind eben. Am Ende des Schuljahres, viele Kinder fallen eben durch. In meiner Klasse, ich habe eine Klasse mit 50 Schülern gehabt, wo nur 4 Schüler durchgekommen sind. Und dann ist es einfach so, dass die Eltern Geld bezahlen, weil Korruption ist ein großes Problem in Mali. Und die zahlen einfach ein Geld und die Kinder kommen in die nächste Schulstufe. Und so hat man dann Kinder, die nach 12 Jahren Schule, also maturieren und dann kaum lesen und schreiben können.
Also korrupt ist nicht die Klassenlehrerin.
Von mir wissen die Schüler schon, dass sie keine Chance haben, obwohl sie es teilweise schon versuchen, so vorsichtig versuchen. Aber ich sage ihnen immer, ich kann ihre Noten nicht ändern, das können nur sie.
Wie würdest du so die Menschen dort beschreiben, materiell oder von ihren Lebensumständen her, oder auch eben geistlich? Du hast das schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer ausführen.
Generell sind die Menschen sehr freundlich und offen, wobei in der Hauptstadt, wo ich jetzt wohne, ist es doch schon sehr anders als im restlichen Land, weil Fernsehen leider auch die Menschen verändert, Seifenopern aus Brasilien und so weiter. In der Hauptstadt ist es oft leider so als Weiße, dass die Menschen glauben, jeder Weiße ist reich und ist dazu da, ausgenommen zu werden. Aber wenn man aufs Land fährt, also die Leute sind sehr freundlich, sie haben nichts und geben dir alles, mehr oder weniger. Und geistlich gesehen, sie sind Moslems und gehen also in die Moschee und beten 5-mal am Tag. Aber gleichzeitig haben sie Angst vor den Geistern und den Göttern und bringen Opfer dar. Es gibt sehr viele Geheimbünde und auch in der Hauptstadt verschwinden Menschen jedes Jahr wegen Menschenopfern, die doch getan werden. Und es läuft eigentlich sehr viel ab, im Untergrund vor allem. Und die Menschen wissen, wenn sie zum Beispiel jemanden umbringen wollen, wie sie das machen, zu wem sie gehen müssen. Und sie wissen über die Macht der Geister und sie leben in Angst und Schrecken davor. Jedes Kind auch, das geboren wird, bekommt sofort Amulette gegen die Geister, weil ja doch sehr viele Kinder auch sterben.
Als du dorthin gekommen bist, du bist eben bekennende Christin seit vielen Jahren. Du redest auch mit den Leuten über deinen Glauben. Wie wird das eigentlich aufgefasst, wenn du ihnen von Jesus erzählst, wenn du ihnen sagst, da gibt es jemanden, der sie auch befreien kann von diesem Geisterglauben oder von dem, was ihnen Angst macht?
Also anfänglich sind sie sehr offen, ja, weil der Islam wurde ja auch zusätzlich zu ihrem Geisterglauben angenommen und sie hätten wahrscheinlich nichts dagegen halt. Jesus ist so im Islam ein Prophet, also sie sehen Jesus ja als einen guten Menschen an und jemand, der von Gott war und was gleichzeitig dann auch ein Hindernis ist. Und was die Menschen wirklich sehen müssen, ist die Kraft Gottes, ja, wenn sie sehen, dass jetzt Jesus sie heilen kann und ihre Zauberer und alle, die haben sie nicht heilen können und sie müssen wirklich Kraft Gottes sehen, dass Jesus ist stärker als die Geister, Jesus ist stärker als sonst irgendwer. Das ist wirklich der einzige Weg dort, um dass die Menschen wirklich Jesus kennenlernen wollen. Sie müssen ihm einfach selbst begegnen. Jesus hat auch gesagt, geht und heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus und befreit die Menschen und die Werke, die ich tue, werdet ihr tun und diese Zeichen werden euch folgen. Und so wie es zu Jesus-Zeiten war, so muss es eben auch heute sein.
Hast du schon einige Erfahrungen gemacht in dieser Richtung jetzt, in dem, was du gerade erzählt hast?
Wir haben im ersten Jahr noch ein bisschen zurückgehalten, aber wir sind schon auf die Straße gegangen, haben Milch ausgeteilt, was dort auch eher teuer ist und die Menschen aber brauchen. Und haben gesagt, Jesus lebt auch heute noch und wenn jemand krank ist, würden wir gern beten. Und wir haben also schon für einige gebetet und ein paar kleinere Wunder auch gesehen, ja. Aber Menschen kommen nicht immer zu Jesus, selbst nach einem Wunder.
Das Land ihrer Träume hat die Österreicherin Dr. Claudia Windhoch mit Mali gefunden. In Westafrika gelegen steht es diesmal im Mittelpunkt unserer Sendung. Die Menschen von Mali mit dem Evangelium zu erreichen, das ist die Vision von Claudia Windhoch für dieses Land, einem der ärmsten der Erde.
Hast du auch in der Klasse, wenn du den Unterricht machst, hast du auch dort irgendwie Gelegenheit, mit den Menschen zu sprechen über ihren Glauben oder über deinen Glauben auch?
Also in der Schule ist es so, im Unterricht selber, dass ich nicht sagen kann, ja, weil der Schuldirektor ist ein sehr bekennender Moslem. Also im Unterricht selber kann ich nicht sagen, weil wir doch einen ziemlichen Plan haben, den wir schnell durchziehen müssen und die Zeit eh schon zu knapp ist. Aber in den Pausen, ja, gibt es doch Gelegenheiten nach dem Unterricht, vor dem Unterricht. Zum Beispiel während des Fastenmonats Ramadans haben sich sehr gute Gelegenheiten ergeben, mit den Menschen zu sprechen, ja. Während des Ramadans dürfen die Moslems nichts trinken den ganzen Tag, weder essen noch trinken den ganzen Tag. Und das ist doch ein Land, wo Temperaturen immer in den 40ern irgendwo ist, über 40 Grad. Und was ja auch gar nicht so gut ist, dann nichts zu trinken. Und wenn man dann als Lehrer eben im Unterricht trinkt, dann kommt sofort die Frage, na, fasten sie nicht? Und das ist dann ein guter Anknüpfungspunkt, mit den Schülern zu sprechen. Und ich habe sie auch herausgefordert und habe gesagt, wenn ihr irgendwen kennt, der krank ist, bringt ihn her und dann werden wir schauen, ob er im Namen Allahs oder im Namen Jesu geheilt wird. Ja. Und da haben sich schon sehr gute Gespräche auch entwickelt. Zu Ostern habe ich meine Schüler eingeladen, zu mir zu kommen. Und das war ganz schön und wir haben christliche Lieder gesungen und eine Geschichte erzählt, die veranschaulicht war, was Jesus eigentlich getan hat und österreichisches Essen gekocht. Und da gab es noch mehr Gelegenheiten, wieder mit denen zu reden. Es waren einige vom katholischen Hintergrund da und die noch viele Fragen dann gestellt haben und auch von der Bibel ich ihnen dann Dinge zeigen habe können. Das war recht schön. Und einer meiner Schüler, der ist ein 16-jähriger junger Mann, der wirklich ein guter Schüler ist, wo es nicht so viele davon gibt, der hat dann begonnen, auch christliche Bücher zu lesen, die ich ihm geborgt habe, also die wenig französischen, die ich habe und ist wirklich sehr nah dran und möchte Jesus wirklich kennenlernen.
Das heißt, ich höre das so heraus, dass die Menschen offen neugierig sind auf das, was du zu erzählen hast und jetzt weniger auf Konfrontation gehen mit dir, wenn sie mit dir über den Glauben sprechen.
Ja, das stimmt, ja. Ich erwarte mir das mehr in der Zukunft, wenn wir dann wirklich Gemeinde anfangen und hinausgehen. Weil sobald der Anspruch kommt, Jesus und sonst keiner, ja, Jesus, ihr könnt nur Jesus anbeten und er ist der einzige Weg, dann kommen die Probleme. Vor allem von den Moslems. Da sind dann die Schwierigkeiten.
Du hast keine Angst davor. Man hört ja aus der ganzen Welt immer wieder die Stories, dass eben Christen umgebracht werden während dem Gottesdienst und dass es oft Moslems sind, die da in die Kirchen stürmen und Leute entführen und köpfen und so weiter. Hast du da nicht irgendwie Angst davor, dass das dir auch passieren könnte?
Angst habe ich keine davor. Noch ist Mali ein sehr friedliches Land, wo es noch zu keinen Auseinandersetzungen insofern gekommen ist, zumindest nicht zwischen Christen und Moslems, unter Moslems schon. Aber nein, ich habe keine Angst, weil ich bin an dem Ort, wo Gott mich hingesandt hat. Und ich habe zu Gott gesagt, ja, auf welchem Wege ich immer am nützlichsten bin, ja, wo ich die meiste Frucht bringen kann, ja. Und wenn ich vielleicht sterben muss für den Herrn und um Frucht bringen zu können in Mali, dann ist das auch okay. Und gleichzeitig sagt die Bibel, dass er an unserer Seite ist und dass er Engel schickt, die an unserer Seite stehen. Und ich weiß, dass Engel an meiner Seite sind, die für mich kämpfen werden, mich beschützen werden. Und solange meine Aufgabe nicht erfüllt ist, solange werde ich am Leben bleiben.
Hast du eigentlich schon diverse schöne Erlebnisse auch gehabt oder auch besondere Erlebnisse oder denkwürdige Dinge, die dir widerfahren sind?
Also eines der schönsten Erlebnisse war im November, als einer meiner Nachbarn eigentlich sehr schnell zum Herrn gekommen ist. Er war weder Moslem noch irgendwas vorher, was auch eher ungewöhnlich ist. Und er ist gekommen, hat Fragen gestellt über mich, hat Fotos gesehen von Gemeinden und so und ist immer neugieriger geworden. Und eines Tages eben war er bei mir und ich habe ihm das Evangelium erklärt gehabt und dann haben wir uns hingekniet und er hat seinem Leben den Herrn gegeben. Und es ist einfach so toll gewesen, in den letzten Monaten zu sehen, wie schnell er gewachsen ist und wie sehr er den Herrn liebt und nichts anderes für ihn mehr Bedeutung hat. Und dann hat er mir auch erzählt, was recht spannend war, dass er die ersten 3 Wochen als Christ hat er mit Wasser gefastet, weil wir haben geredet gehabt über das Fasten und das hat ihn so beeindruckt und er hatte Probleme, er hat beschlossen, er muss jetzt auch fasten. Und nach diesen 3 Wochen waren seine Probleme weg und dann hat Gott auch begonnen, wirklich zu ihm zu reden in Träumen und Visionen. Und er hat, also es ist einfach spannend zu sehen, wie Gott ihm die Vision, die Gott mir gegeben hat, auch gegeben hat, ja, dass er jetzt auch, er ist wirklich ein Evangelist, dass er das Verlangen hinauszugehen und allen von Jesus zu erzählen. Und weil ich weiß, wenn ich nicht zurückgehen würde, ja, weiß ich, dass er die Vision weitertragen würde und das ist schon schön zu sehen.
Eine junge Frau in Westafrika, das ist Claudia Windhoch. Trotz unsicherer Lebensbedingungen, trotz Armut und viel Leid hat sie sich entschlossen, einen Teil ihres Lebens in Mali zu verbringen. Wie lange? Das weiß niemand. Gott weiß es. Und das reicht Claudia Windhoch, um ihre Vision weiter zu verfolgen.
Die Vision ist ja, wie du gesagt hast, eine eigene Gemeinde zu gründen. Gibt es dort andere christliche Gemeinden, mit denen man schon zusammenarbeiten könnte oder die ähnlich denken wie du oder deine kleine Gruppe, die du jetzt schon dort hast?
Es gibt andere Gemeinden. Ich kenne ein paar. Vom Historischen her ist es eher schwierig, also gibt es nicht viel Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Es hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren auch. Ein weiteres Problem ist, für mich als Frau in der Gesellschaft ist sehr schwierig, Akzeptanz zu bekommen, weil unter den Moslems so und so, Frauen sind in Mali, haben einen sehr niedrigen Stellenwert. Und auch in der christlichen Welt dort ist man eher nicht akzeptiert als Gemeindeleiter oder Pastorin oder so, wird man eigentlich nicht akzeptiert. Und ich hoffe aber doch, weil mir es schon sehr ein Anliegen ist. Ich denke, wenn wir wollen, dass Mali verändert wird und dass wirklich Erweckung ausbricht in Mali und dass viele Menschen zum Herrn kommen, dann müssen wir als Gemeinde, als Leib Christi wirklich eins sein und zusammenarbeiten. Und ich hoffe doch, wenn ich jetzt zurückgehe, wenn wir die Gemeinde dann anfangen und Gott wirkt und wachsen, ich hoffe doch, dass sich Türen öffnen werden, einfach Zugang bekommen kann zu anderen Gemeinden, Pastoren und dass wir wirklich zusammenarbeiten können. Es muss einfach jemand ihnen erzählen, ja, in Römer 10, 14 stehen, wie können sie glauben, wenn es ihnen keiner sagt. Und das habe ich eben früher immer gebetet, Herr, schick mich dorthin, wo sie es noch nie gehört haben. Und mein Herz ist auch nicht nur eine Gemeinde jetzt anzufangen in der Hauptstadt, sondern in die Dörfer hineinzugehen, ja. Jesus-Film zu zeigen, ihnen eben zu erzählen, Jesus lebt heute noch, ins Evangelium zu predigen und auch für die Kranken zu beten. Weil die meisten Menschen leben ihr ganzes Leben in den Dörfern und kommen nie aus den Dörfern heraus. Ja, und die hören sonst nie das Evangelium.
Ist es da eigentlich egal, wenn du den Menschen von Jesus erzählst, aus welchem Background die kommen, ob das jetzt Moslems sind oder von Naturreligionen oder an überhaupt nichts glauben? Also gibt es eine gewisse Offenheit, wenn Menschen vorher an überhaupt nichts geglaubt haben? Sind Moslems eher diejenigen, die dann abwehrender sind oder ist das völlig egal?
Also ich würde sagen, generell sind sie recht offen.
Auch wenn sie Moslem sind?
Ja, weil die meisten sind wirklich nominale Moslems und gehen auch nicht in die Moschee. Und sie sind aber auf der Suche, ja. Sie sind nicht zufrieden. Sie sehen, es gibt nicht das, was sie brauchen. Also ihnen fehlt etwas. Und sie sind auf der Suche nach einem echten Sinn im Leben. Und dadurch ist doch eine Offenheit da.
Was sind so deine Fernziele? Wann ist deine Mission erfüllt?
Also Gott hat mir eine sehr große Vision gegeben. Eine Vision, die viel zu groß ist für mich. Und das ist auch gut so, denke ich. Die Vision jetzt ist auf jeden Fall, Gemeinden zu gründen, nicht nur eine, sondern eigentlich im ganzen Land und über Mali hinaus. Gemeinden zu gründen, wo Gottes Gegenwart da ist, ja, wo seine Kraft da ist, wo Menschen kommen und geheilt oder verändert wieder weggehen und wo sie wirklich Gott begegnen können und ihm näher kommen können und dann selbst ausgerüstet werden, hinauszugehen und das Evangelium zu verbreiten. Das ist ein wichtiger Bestandteil, aber ich denke, man darf nicht nur mit Worten kommen und nicht nur mit dem geistlichen Aspekt, sondern man muss auch den Menschen praktisch helfen können. Eben weil es immer wieder Hungersnöte gibt, ja, und Menschen keine Arbeit haben oder nichts zum Leben haben. Ich denke, es ist schon wichtig, dass man auch kommt und also irgendwelche Möglichkeiten gibt zu arbeiten und Geld verdienen können. Ich glaube, der christliche Glaube ist eben nicht nur ein Aspekt, sondern muss wirklich alles beinhalten, jeden Bereich des Lebens, nicht nur das Geistliche, sondern auch das Körperliche. Und ich denke, wir müssen in all diesen Bereichen helfen. Und ich hoffe, dass Leute dazustoßen werden, die vielleicht Unternehmer sind, dass man vielleicht Export, Import irgendwas machen kann, wo auch dem Land geholfen wird, weil Industrie gibt es eigentlich keine, bis jetzt fast nichts. Und ich denke, das wäre auch wichtig. Also letztendlich enthält die Vision alles, einfach um dieses Land und die Menschen dort zu erreichen. Weil Jesus hat nicht nur den Menschen gepredigt, sondern hat ihnen auch zu essen gegeben, ja, hat sie versorgt und er hat Mitgefühl mit ihnen gehabt. Und ich denke, dass das wäre traurig, wenn wir Christen kommen und Menschen sehen, die verhungern und nichts tun. Ja. Ich denke, dann werden sie sehen, dass Jesus sie wirklich liebt und Gottes Liebe praktisch erleben können. Ja. Und sie sehen, dass wir das selbstlos machen, einfach nur, weil wir sie lieben und weil Jesus sie liebt.
Wie ist das zum Beispiel mit der Unterstützung? Läuft das immer so gut? Kann man da gut leben davon oder lebt man von der Hand im Mund?
Also ich lebe seit 3 Jahren im Glauben und das heißt, Ich bin der Meinung, wenn Gott einen beruft, dann versorgt er einen auch, ja, weil es ist sein Werk, er möchte die Menschen dort erreichen und er ist derjenige, der alles besitzt, der dem die ganze Welt gehört und das heißt, wenn er möchte, dass ich da hingehe, dann wird er mir auch die Mittel dafür geben und nach dem Prinzip lebe ich jetzt schon lange und der Herr war immer treu. Ja, sicher, wir sind es gewohnt, wir wollen gern selber unser Leben in der Hand haben und uns selbst kümmern und arbeiten und wissen, was wir haben, aber ich sage euch, es ist viel spannender, mit dem Herrn zu leben, einfach zu wissen, er ist mein Vater und er versorgt mich in allem, was ich brauche. Weil ich habe auch nicht monatlich die regelmäßige Unterstützung nicht, die ich brauche, aber Gott ist immer treu und gibt das, was notwendig ist. Und dann hat man viel größere Zeugnisse, wenn man erzählen kann, was Gott wieder getan hat.
Und keine Angst vor dem Morgen.
Und keine Angst vor dem Morgen, nein.
Als Missionarin in Westafrika lebt die gebürtige Wienerin Dr. Claudia Windtoch. In der vergangenen halben Stunde hat sie über ihre neue Heimat Mali erzählt. Wenn Sie Fragen haben zur eben gehörten Sendung bzw. an Claudia Windtoch, dann schreiben Sie uns und zwar an den ERF, Postfach 150 in 1235 Wien, unsere E-Mail-Adresse erf@erf.at. Wir leiten Ihre Anfrage gerne weiter. Unter derselben Adresse können Sie auch eine kostenlose Verleihkassette der eben gehörten Sendung bestellen. Und damit verlassen wir Mali. Christian Veit bedankt sich für Ihr Interesse und sagt auf Wiederhören.